Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Die gute Unterhaltung, in dem es oft um Jazz geht, noch öfter um Musik und eigentlich immer um irgendwen oder irgendwas mit einem direkten Bezug zum King George. Und einiges davon trifft auch auf meinen heutigen Gast zu, den Musiker, Schrägstrich, das Multigenie Keshav Bhushutam. Hallo Keshav, schön, dass du da bist.
Hallo Wolfgang.
An einem fantastischen Spätsommerabend, würde ich sagen. Bist du so jemand, der sich am Ende des Sommers schon auf den Herbst freuen kann? Oder eher jemand, der dem Sommer dann so schon ein bisschen hinterher trauert?
Eine Mischung ist es. Ich bin ein totaler Fan vom Indian Summer, also dem goldenen Herbst, wo es Tage, wo die Blätter schon runterfallen, aber die Sonne noch scheint. Das ist eigentlich mein Lieblingswetter.
Ist ein bisschen schon so heute, oder?
Ja.
So, man hat schon so den Vibe. Und also, dass du hier bist, ist wirklich in verschiedener Hinsicht was ganz Besonderes. Ne? Wir können ja mit dir nämlich ein paar Premieren feiern. Du bist der Erste, der sowohl im Jazzcast dabei ist, als auch schon bei Hermes im Clubcast war. Da geht es ja eigentlich immer um Platten. Ne? Ihr habt euch Platten angehört.
Genau.
10 Stück, glaube ich.
Ja, jeder hat 5 mitgebracht und dann haben wir darüber gesprochen.
Wie so ein virtuelles DJ-Set, über das man dann spricht. Wie war's?
Gut, also ich kenne Hermes ja auch gut, darum war es sehr entspannt und wie, als ob man zu Hause sitzen würde und Platten hören würde.
Ja, man kann sich das auch anhören bei uns auf der Website, die 10er-Karte heißt das. Und ja, ich glaube bei Spotify gibt es das auch in allen einschlägigen Podcast-Kanälen. Und ja, aus meiner Perspektive bist du der Erste, der hier zu Gast ist, überhaupt der Einzige, mit dem ich mal bei einem Live-Konzert zusammen auf der Bühne gestanden habe, besser gesagt gesessen, im Acephale. Und das war die Aufnahme zu Ornithology,
genau,
als Tape erschienen ist.
Genau, das war ein super schöner Konzertabend, also ein improvisierter Abend mit dem übergeordneten Thema Vogelkunde. Also wir haben uns ein paar Vögel mitgenommen als Inspiration und und du hast
gesagt, der Wolfgang hat einen Vogel.
Genau, das ist der richtige
genau, um das vorzulesen. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Gibt es das auch noch? Das ist Tape, kann
das
man
das Tape?
Oder ist das schon, ist das quasi
in meinem Arztfall nachfragen?
So limitiert im Arztfall nachfragen.
Ich weiß es gar nicht genau.
Ja. Heute soll es ein bisschen mehr um dich gehen. Das ist ja hier so ein bisschen, wie soll man sagen, Personality-Talk, als jetzt bei dem Gespräch mit Hermes. Kann man sagen, dein Leben bis hierher, deine Karriere als Musiker und auch, es gibt auch Aktuelles zu berichten, kann man sagen. Am Sonntag ist ja immer der Tag, an dem hier der Jazzcast ausgestrahlt wird oder online gestellt wird und schon einen Tag später, am 6. September, gibt es hier auch nochmal eine Art Premiere, glaube ich, ist richtig, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Wir spielen in Köln ein großes Konzert mit dem Namen Keshavaras Kabinett der Fantasie. Das ist unser Traum von einer Show, die so ein bisschen das Konzertformat auch sprengt.
Ja, und das ist auch ein Album.
Genau,
ist auch ein neues Album, was demnächst erscheint, dann in einem Monat, glaube ich.
Genau, am 1. Oktober.
Kabinett der Fantasie heißt es auch. Und es ist auch noch ein Film, richtig?
Genau, wir haben uns ein bisschen viel vorgenommen diesmal. Ja.
Heißt, der Film ist schon fertig, aber
genau,
das Album ist fertig. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen. Man muss sagen, wir spielen auch regelmäßig Fußball zusammen und da fragt man sich, okay, was machst du so? Und da habe ich das so mitbekommen, dass es natürlich auch so ein echter Prozess ist, ne? So ein Album. Ich glaube, das erste Keshavara-Album ist auch schon 5 Jahre her, kann das sein?
Das genau, 2016 war das.
Debüt quasi unter diesem Namen. Ja. Kannst du mal sagen, was das für dich bedeutet? Also so der Prozess der Entstehung eines Albums, wie dem jetzt, Kabinett der Fantasie.
Es ist schon immer, ich habe immer großen Respekt davor, anzufangen mit so einem Album, weil ich genau weiß, also ich nehme mir dann immer vor, das in einem einfach mal durchzumachen und relativ locker dabei zu bleiben. Und habe, wenn ich da so drüber nachdenke, oft das Gefühl, das kann man auch eigentlich ganz entspannt machen in ein paar Monaten und dann hat aber die Erfahrung gezeigt, dass es eigentlich jedes Mal dann doch ein viel, viel längerer Prozess ist und mit klassischen Höhen und Tiefen und Umwegen und es ist am Ende immer wunderschön, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend und ein Prozess.
Also eine Bergbesteigung, ja.
Ja, kann man schon
so sagen. So ein Berg, der quasi langsam vor einem weiter wächst, während man da so hochkrabbelt.
Genau, genau. Zwischendurch hat man das Gefühl, man kommt gar nicht mehr hinterher. Und, ja.
Ich meine mich auch zu erinnern, du meintest dann, jetzt brauche ich noch die Texte oder so, ne? Jetzt sind die Songs fertig.
Genau, ja. Und das Texte schreiben ist für mich wirklich auch nochmal ja, ein
Hausaufgaben machen.
Ja, ist auch immer. Also ich habe viele Ideen schon da und die so einfach auch beim Song schreiben schon irgendwie da sind einzelne Zeilen oder Wörter, aber das dann wirklich auszuarbeiten und rund zu machen und den Text drumherum zu schreiben, ist für mich auch nochmal richtig viel Arbeit. Ja.
Kishawara, muss man sagen, bist du ja nicht alleine und da sind ja dann auch diverse Leute an so einer Albumproduktion beteiligt. Ne?
Genau, ja. Also
wer steckte da so jetzt mit drin?
Alles? Ja. Also es ist ja gestartet als Soloprojekt tatsächlich. Also die erste Platte war quasi ein Solo-Projekt. Ich hatte davor eine andere Band, Timmy Tiger hieß die. Und
ich weiß, da reden wir gleich noch.
Ja, ja, genau.
Ich habe mich gut vorbereitet und jetzt deswegen einige Ohrwürmer im Kopf.
Okay, genau. Nee, aber genau, es startete als Solo-Projekt und mittlerweile ist es ein Ensemble, eine Band, aber ja, die Platte habe ich zum größten Teil mit Niklas Schneider zusammen produziert. Im Duo machen wir sehr viel, produzieren, schreiben, und arbeiten viel aus. Und dann gibt es noch die feste Bandbesetzung mit Benedikt Philipperk und Christopher Martin. Bis hin zum großen Ensemble.
Mit TänzerInnen.
Genau.
Das ist ja auch eine Art Musiktheater,
genau,
was ihr dort aufführt, kann man sagen. So hat Musical-Charakter.
Genau, ja.
Eine Revue.
Eine Revue mit Moderator.
Auch, Moderator
genau. Gibt es. Bühnenbild und Kostümen.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Und ich würde gerne am Ende nochmal darauf zurückkommen, dann können wir vielleicht auch nochmal über den Film sprechen und wie das alles irgendwie so zusammengefunden hat. Aber ich würde jetzt gerne erstmal einen Bogen schlagen. Und zwar, was ich ganz passend fand, ist ja nicht immer alles richtig, was da so steht, wenn so ein Event angekündigt wird, aber ich habe jetzt bei Facebook gefunden, da steht, Kishawara machen Musik, wie andere Leute Cocktails, nachdem sie auch schon drei getrunken haben. Verwaschener Synthpop, Hip-Hop, Krautrock und Elemente der klassischen indischen Musik werden nach Augenmaß miteinander kombiniert und wild geschüttelt. Und ich war 2019 da noch im pickepackevollen Pfandhaus. Ich glaube, Covid-19 hielten da vermutlich die meisten noch irgendwas von einem anderen Stern. Also es war wirklich nochmal so eine richtige Party, bevor dann es losging mit Shutdowns irgendwie im nächsten März. Und ich fand, die Performance von euch hat auch so ein eigenes Universum aufgemacht. Ja, es war so, das war für mich eine Musik, die sich nicht auf irgendein Genre festlegen ließ und das auch so ganz bewusst dargestellt hat. Ja. Ist das sowas, spiegelt sich da auch deine, du bist ja auch DJ, legst auf und hast ein Label, ja, oder betreibst es mit, also bist da musikalisch wirklich in ganz vielen, auf ganz vielen Wegen unterwegs, aber in dieser Musik, die du jetzt machst, spiegelt sich da auch so die Offenheit als Hörer, als Musikhörer wieder? Bist du jemand, der sich wirklich auch so quer durch die Genres hört?
Ja, absolut. Also
lässt?
Total. Das war auch von Anfang an schon so. Ich war nie, also als DJ, aber auch als Musikhörer, so ein genre-spezifischer Hörer oder Fan. Also ich habe immer ganz verschiedene Sachen gehört und fand das auch immer besonders spannend, wenn man auch Gegensätze hat und dann irgendwie so, ja, wenn man es so ganz platt sagt, vielleicht irgendwie ein ruhiges Jazzstück hört und dann ein total lautes Heavy-Metal-Stück. Das hat mich eigentlich von Anfang an schon immer begeistert, diese Gegensätze auch dann hintereinander zu hören und zu gucken, wie das aufeinander wirkt. Also es war beim Auflegen so und beim Musikhören auch so, dass ich immer sehr verschiedene Sachen gehört habe.
Ist dann sowas wie die Cologne Jazz Week, die jetzt gerade läuft, ist das auch was dich interessiert? Wo du dann schaust irgendwie, was läuft denn da? Was könnte ich mir da angucken? Bist du ein fleißiger Konzertgänger zum Beispiel?
Ja, also im Moment habe ich da gar keinen Kopf zu, weil ich so mit den eigenen Konzerten, aber ich gehe wahnsinnig gerne auf Konzerte, bin aber eher so jemand, der dann spontan davon erfährt oder jemand sagt einem, ey, komm doch heute Abend mit und dann, ja. Freue ich mich total, wenn es irgendwie was
lässt
ist.
Lässt sich treiben.
Genau, eher so.
Ist das auch so, kann man dich als Musikhörer so beschreiben, dass du dich treiben lässt?
Ja, auf jeden Fall. Also eher als dass ich mich irgendwie da früh genug um Karten kümmere und gucke, in welchem Laden läuft jetzt welches Konzert in den nächsten Monaten. Das mache ich eigentlich weniger.
Ja. Anthony macht heute wieder hier die Technik und ihr habt euch eben unterhalten über ein Konzert im Buhmann und Sohn, das ihr beide gesehen habt. Und da fand ich ganz interessant, dass ihr gesagt habt, okay, das klingt ganz anders, wenn da keine Leute drin sind. Ja, und das gilt zum Beispiel vielleicht auch fürs King George Jazz Club. Und da liegt natürlich die Frage nahe, wie war das für dich eigentlich jetzt die Zeit persönlich als Musiker, der du ja bist, als Künstler, als Kulturschaffender, wie hast du die Zeit der Lockdowns empfunden? Als pandemiebedingt halt gar nichts ging und du ja selber auch nicht live auftreten konntest.
Ja, es war, also wie du gesagt hast, das Konzert Ende 2019 von uns war eigentlich so ein Moment, wo wir dachten, jetzt geht's richtig los und wir wollen dieses Projekt auch auf die auf Tour schicken und irgendwie viel spielen. Und dann kam halt relativ bald der Lockdown und das war erstmal natürlich ein totaler Schock. Also ich hätte auch nie gedacht, dass sowas mal passiert. Und genau, musste man erstmal ein bisschen verdauen, aber danach haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, die Zeit zu nutzen, um uns einzuschießen im Studio und hatten endlich mal die Zeit, die wir in den Jahren davor nicht hatten, um halt dieses Album zu machen, was wir eigentlich schon länger vorhatten und während diesem ganzen anderen Alltagskram nicht so gewuppt bekommen haben. Also
mir ist irgendwie aufgefallen, Kabinett der Fantasie, das ist ja ein Begriff, der schon länger herumgeistert, ja, also das ist auch, glaube ich, eine Show, die du auf Dublab hast, die heißt auch Kabinett der Fantasie. Woher kommt das eigentlich? Und bevor du darauf antwortest, würde ich vielleicht wirklich gern zu den Wurzeln deines Musikschaffens kommen und dich einmal fragen. Es klang eben so, als würden wir uns so richtig gut kennen. Ne? wir kennen uns auch schon länger, aber trotzdem weiß ich einige Sachen nicht über dich. Zum Beispiel bist du eigentlich gebürtiger Kölner.
Ah ja, nee, ich bin in Hagen geboren.
Ach nee,
ja.
wir haben gerade noch drüber gesprochen.
Aber
extra breit.
Genau, extra
das ist das Erste, was mir einfällt.
Aber nur im Naturheilkrankenhaus Hagen und meine Eltern haben aber gar nicht da gewohnt. Aber da bin ich geboren.
Okay.
Und dann sind wir relativ viel umgezogen, bis ich 3 war. Und dann sind wir nach Indien gezogen, nach Chennai, weil mein Vater aus Indien kommt und wir auch Familie da haben. Und da habe ich dann die Vorschule und das erste Schuljahr gemacht.
Also das heißt, wie alt warst du, als ihr nach Indien gezogen seid?
3.
3.
Genau. Und mit 6, 7 sind wir wieder zurück. Und dann relativ schnell nach Köln, wo ich dann hier die Schule, auch das erste Schuljahr eigentlich nochmal wiederholt habe. Und von da an bin ich schon hier, also auch irgendwie mein ganzes Leben eigentlich.
War das auch geplant von deiner Familie und von deinen Eltern? Oder haben die sich auch
treiben
lassen? Ich meine, die Frage liegt ja nahe jetzt.
Ja, nee, da war überhaupt nichts geplant. Also so wie die mir das erzählt haben, wir haben zu der Zeit in Dortmund gewohnt, also vor Indien. Und es hat immer geregnet und es war immer grau. Und aus so einer Laune heraus hat mein Vater dann gesagt, ey, sollen wir nicht einfach nach Indien ziehen? Das halt's hier nicht mehr aus. Und haben dann relativ spontan entschieden, das zu machen. Und genau, aber mein Vater hat halt hier in Europa seine ganzen Touren und so gehabt, war beruflich eher hier.
Dein Vater, muss man dazu sagen, einige werden das wissen, die dich kennen, aber der ist Musiker.
Genau, der ist auch Musiker, Perkussionist
und
Schlagzeuger, genau.
Und ja, dann brauche ich ja wahrscheinlich gar nicht lange nachzubohren, wie du zur Musik gekommen bist. Wie hat das angefangen? Hast du klassisches Instrument gelernt? Hast du mit deinem Vater zusammen gespielt? Spielst du heute mit deinem Vater zusammen? Steht er zusammen auf der Bühne?
Genau, ja, schon.
wie hat es angefangen? Erzähl doch mal.
Ja, es war auf jeden Fall so sehr präsent. Also ich war immer als Kind auch mit dabei auf Tour und habe das einfach so von Anfang an mitbekommen. Und es waren immer Musiker zu Gast und gehörte einfach zum Leben dazu. Und das hat mich, glaube ich, sehr früh schon inspiriert und habe auch immer schon mit ihm irgendwie als Kind Musik gemacht. Aber dann hab ich mich erstmal so in der Schule für ein bisschen andere Dinge irgendwie begeistern können, für Basketball und.
Wolltest du Sportler werden?
Ich wollte erst Sportler werden, ja. Ich war eigentlich immer sehr gut im Sport, bis ich dann die Gitarre für mich entdeckt habe und dann.
Die Gitarre war
das. Genau, Gitarre war das erste.
Was dich dann angefixt hat, ja.
Genau, ja.
Ich kann sagen, du bist immer noch gut im Sport.
Es kommt von daher, von damals noch vielleicht.
So weiß ich aus eigener Erfahrung. Also du bist ein guter Kicker. und ja, wie alt warst du da, als du die Gitarre für dich entdeckt hast? Und
ja, ich muss ich nochmal zurückrichten. Ich glaube, irgendwie wahrscheinlich 12 oder so. Mhm.
Ja. So lange ist es ja noch nicht her.
Ja. Genau. Und genau, mein Onkel.
Hast dich gut gehalten.
Vielen Dank. Mein Onkel ist auch Gitarrist. Der hat damals in New York gewohnt und den haben wir besucht und der hat mir meine erste Gitarre damals geschenkt und ja, dann bin ich so.
Dein Onkel, der Bruder deines Vaters?
Genau.
Also ein sehr musikalischer Zweig, Familienzweig.
Ja, genau. Also die,
väterlicherseits oder genau, mütterlicherseits auch?
Mütterlicherseits auch Musikfans, aber genau, mhm, nicht wirklich Musiker, genau.
Ja.
Und ja, genau, die hatten die erste Rockband damals in Indien, mein Vater und mein Onkel.
Wie hießen die?
Human Bondage hießen die. Und, erste Band mit zwei Bassdrums und haben so angefangen mit Led Zeppelin, Jimi Hendrix Sachen und dann irgendwann aber auch indische Einflüsse und eigene Songs gemacht und
ja,
waren relativ bekannt in Indien.
Ja. Was hat dich denn als Jugendlicher beeinflusst? Welche Musik? Außer also, das, was über deinen
genau, Dad das, mitbekommen genau, das kam ja zuerst, aber dann ja, durch das Basketballspielen war natürlich eine riesen Hip-Hop-Phase,
mhm,
wo ich auch selber dann angefangen habe, so ein bisschen zu rappen und also jetzt noch nicht wirklich selber Musik gemacht habe, aber einfach so aus Spaß mit Freunden quasi Beatboxen und Rappen und so, das war so das Erste.
Dem bist du ja auch treu geblieben, ne? Es gibt ja auch so
ja,
eine
stimmt.
Rap-Persona von dir.
Genau, ja.
Wie heißt die nochmal?
Genau, mein Fantasy-Rap-Alter-Ego ist Little Walter.
Ja, genau.
Ja,
ja.
Bei Walter, weil ich heiße Walter mit dritten Vornamen.
Ach nee.
Ja.
Und mit zweitem?
Satya, Keshav Satya Walter Purushottam.
Das ist ein ganz toller musikalischer Name, finde ich. Da bin ich jetzt richtig neidisch. Obwohl wir eben über Wolfgangs gesprochen haben, anderen, die tolle Musik machen. Apropos tolle Musik, du hast ja wirklich dann, also, oder sagen wir mal so, was ich dich zuerst gerne fragen würde, wann hast du gedacht, Musik könnte sozusagen dein ganzes Leben ausfüllen? Du wirst nicht Sportler, du wirst nicht Basketballprofi,
mhm,
oder auch, aber auch nichts anderes, sondern du machst nur Musik und ich kann mir vorstellen, dein Vater ist ja bestimmt jemand, der dann auch das verstanden hat.
Ja, ja, genau. Ja, meine Eltern waren
also du
immer
dass du deine Eltern hast, die sagen, lernen erstmal was Ordentliches oder vielleicht ja auch doch.
Nee, genau, das war nicht so. Das war eher immer, dass sie mich da irgendwie in die Richtung
die haben mich ermutigt, Support,
ja, ermutigt haben. Also es war eigentlich relativ fließend vom, ich habe Abitur gemacht und hat in der Schulband gespielt und
mhm,
quasi direkt danach.
Und das die Radio Voices?
Radio Voices war
na,
das.
Siehst du, was ja, ich herausgefunden wow, habe. Ja.
Genau. Wir hatten damals schon so ein paar Konzerte vor Marla Glenn mal im Vorprogramm gespielt und es ging so aha, langsam los. Und ja, direkt nach dem Abitur eigentlich fließend den ersten Plattenvertrag damals bei Lars Dohr noch bekommen mit meiner ersten Band mit Tiger. Und von daher habe ich eigentlich direkt nach dem Abi angefangen.
Das ging ja richtig steil direkt mit Tim Teigner, ne?
Genau, das ging eigentlich ganz
2002, glaube ich, das Debütalbum.
Das Album kam 2005 raus, 2005. Aber 2002, 2003 ging es so los und genau, 2005 ja, kam die Platte dann raus, mhm, ja.
Also ich kann mich erinnern, so eine jetzt kleine Anekdote, ich glaube, ich weiß nicht, es gab irgendwie so ein Monsters of Specs im Jugendpark und ich musste an der Gästeliste arbeiten.
Ach, echt?
Und war total aufgeregt, weil ich das ja auch nicht jeden Tag mache. Und ich glaube, einer aus eurer Band, also du warst auf jeden Fall nicht, der stand da drauf und ich habe ihn dann gesucht. Und er war so ein bisschen schon überrascht, dass ich ihn nicht kannte.
Ja,
ja. Und das lag aber natürlich nur auch bei meiner Aufgeregtheit und an allem drum und dran. Aber ihr wart eine richtige, also nach einer Zeit dann auch wirklich so Indie.
Ja.
Rockstars, kann man sagen, oder so schon. Also
es war so ein
Power,
so ein Momentum, ja, ein
mhm,
bisschen so die Phase auch gerade, wo Indie in Deutschland auch jetzt nochmal so groß wurde.
Und richtig melodiöser Power-Pop.
Ja.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ja, ich meine, klar, ich habe mir eben noch mal ein paar Sachen angehört. Ich kenne das ja, aber ich habe es jetzt lange nicht mehr gehört. Aber das geht auch direkt wieder ins Ohr, ne?
Ja.
Hörst du dir das selber noch manchmal an, oder?
Das habe ich sehr lange nicht mehr gehört, nee.
Ist interessant.
Ja. Ja, müsste ich jetzt eigentlich noch mal hören. Gerade die erste Platte ist ja echt jetzt lange her.
Ja.
Ja. Ja.
Und ihr habt drei Alben aufgenommen.
Genau.
Und das ist dann eine Geschichte von, ja gut, 10 Jahren, oder? So eine Bandgeschichte, ne? Von der Gründung über die Alben.
Genau, ungefähr, ja.
Wie würdest du das beschreiben? Warum ist das auseinandergegangen? Ich glaube, es sind ja erstmal sowieso zwei ausgestiegen.
Ja, genau.
Und es wurde dann neu besetzt.
Ja.
Und ich habe daran aber, also wenn man jetzt so sucht, habe ich auch nichts von der Auflösung der Band oder so.
Ich glaube, es ist ein bisschen offen gelassen. Vielleicht.
Aber es ist seit, sagen wir mal, seit 10 Jahren jetzt auch wiederum nichts passiert. Ne? Also es ist jetzt genauso lange nichts passiert seit der Gründung, wie sehr viel passiert ist. Wie würdest du das beschreiben? Warum habt ihr damals aufgehört? Und hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass du 2013 dann nach Indien gereist bist?
Dass mal was Neues anstand, irgendwie auch musikal. Ja, ich glaube schon, dass wir an einem Punkt waren, weil wir alle ja dann 10 Jahre da richtig reingebuttert haben und das als Hauptprojekt gemacht haben, an einem Punkt waren, wo man so nochmal überlegen musste, was man eigentlich jetzt so machen will in den nächsten Jahren. Und gerade wenn man so jung zusammenkommt, das ist natürlich, entwickelt man sich auch so ein bisschen in verschiedene Richtungen. Und es war eigentlich so ein guter Moment, weil wir jetzt auch, also die andere Seite war natürlich die, dass wir auch jetzt, es waren irgendwie alles als gute Releases und hat auch gut funktioniert, aber es war jetzt dann auch so ein bisschen, ist jetzt nicht, wir hatten nicht das Gefühl, es geht jetzt immer weiter und der Erfolg wird immer mehr. Und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass man sich nochmal gefragt hat, will man jetzt diese Band wirklich die nächsten Jahre auch Fulltime machen und da alle Energie reinstecken, oder will man sich jetzt nochmal ein bisschen was Neues?
Das ist ja schon auch ein Schritt, ne?
Ja,
also so würde ich mir das vorstellen, du hast ja schon richtig was erreicht.
Ja.
Ich meine, ne, ihr habt ziemlich professionelle, coole Videos aufgenommen und hattet auch wirklich eine Fanbase, oder? Und das ist
schon,
ja, was, ne, also wovon andere träumen. Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal den Schritt und riskiere nochmal. Ich habe ja eh schon sehr viel riskiert, indem ich gesagt habe, ich werde Musiker.
Ja.
Also schon abgefahren, finde ich.
Ja. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr fein. Namen, wenn man so eine Band hat als Hauptprojekt, und dann bleibt halt kaum Zeit für anderes. Und gerade wenn man auch immer zusammenarbeitet in einer festen Besetzung und noch Ideen hat, die da nicht so stattfinden können, dann muss das irgendwann, glaube ich, auch mal raus. Ja.
Mhm.
Ja.
Und was hat dieser Trip nach Indien damit zu tun, bei dir persönlich? Oder was hat der dir dann sozusagen künstlerisch nochmal?
Der Trip nach Indien, also es war so eine Künstlerresidenz über das Goethe-Institut und war quasi so der erste Schritt raus aus dieser Band und einfach mal hin zu den Ideen, die ich sonst noch so habe. Also mir wirklich mal Zeit zu nehmen für die eigenen Stücke, die vielleicht gar nichts zu tun haben mit diesem Timmy Tiger Kosmos und sich dem mal zu widmen. Gleichzeitig auch so ein bisschen auf der Suche nach den Wurzeln, so wo komme ich auch her, und war auch viel mit indischen Musikern da gesprochen und ein bisschen auch gearbeitet und
geforscht
auch, ja. Viel mit dem Field Recorder rumgelaufen. In Indien ist ja auch ein Klanguniversum, und habe einfach super viel da Neues aufgesogen, und daraus sind dann so die ersten neuen Ideen entstanden für Keshavara.
Ja.
War eine sehr wichtige Phase in dem Moment, genau. Also,
und das ist dann sozusagen eigentlich ein Soloprojekt gewesen, so gedacht, das dann aber gewachsen ist.
Genau, ja.
Also was mir schon auffällt ist, oder was ich gedacht habe, als ich die Sachen so miteinander verglichen habe, die natürlich super unterschiedlich sind schon. Ne?
Ja.
Aber was dir ja so geblieben ist, würde ich sagen, ist so diese Freude an der Inszenierung in einer gewissen Art. Also wir haben über die eine Hip-Hop-Figur gesprochen, die es gibt, aber ich habe das Gefühl, dass du ja wirklich so ein als Performer nochmal jemand anders bist.
Ja, stimmt.
Also
das war auf jeden Fall.
Ist nicht so ein Authentizitätsding, ne? Also so jetzt,
sondern nee,
es ist halt immer eine Art von Maskerade, hat was Theatralisches. Und das ist auch dann, ist so eine Kontinuität, kann man sagen.
Oder? Das stimmt, das ist eigentlich die große Brücke wahrscheinlich auch zur alten Band. Ich meine, damals hatte ich auch noch so verschiedene Rollen. Ich hatte irgendwie. War der Manager der Band und bin vor den Konzerten in einem Kostüm aufgetreten, habe die Band angesagt und dann mich schnell umgezogen und als Sänger wieder drauf. Und das könnte ich mir heute immer noch vorstellen, das stimmt. Das ist so ein bisschen geblieben, auch wenn die Musik eine ganz andere geworden ist.
Steckt in dir auch eine Art Schauspieler da? Hast du so einen Hang dazu, Bock da drauf auf sowas? Oder ist es für dich so fest mit der Musik verwachsen? Ich meine, sie jetzt auch.
Ja, ich habe Ich habe einmal als eine Statist, also so, oder so eine Nebenrolle im Film gespielt und da habe ich gemerkt, wie, was das für eine Arbeit sein kann und wie anders das eigentlich ist zu dem, was ich so mache auf der Bühne. Hatte ich schon einen großen Respekt dann eher davor. Aber also ganz ausschließen würde ich nicht. Ich mag das schon eigentlich gerne, so Rollenspiel.
Das ist irgendwie interessant. Ich durfte letztens auch als Spaziergänger als Statist spazieren gehen in einem Film. Und ich fand das sehr toll, wie die so zusammenarbeiten beim Film.
Ja.
Was das für eine Teamwork ist.
Riesentruppe auch, ne? Also, ja.
Erzähl mal was zu dem Film, den ihr jetzt gemacht habt. Also, genau, erstmal Kabinett der Fantasie. Da hatte ich mich ja eben selbst unterbrochen, weil dieser Begriff ja öfter auftaucht und ich glaube, Kabinett der Fantasie hieß ja auch die 2019er Show schon, oder?
Genau, ja.
Das war ja schon. Es
gibt schon länger den Begriff.
Ja. Ich dachte, ist das vielleicht sowas, was es schon ganz lange gibt? Also so, oder für etwas steht, was es ganz lange gibt, so wie die Wonderwall von Oasis, die schon im Kinderzimmer irgendwie eine Rolle gespielt hat.
Also wir haben uns...
Oder woher kommt das?
Das kommt so ein bisschen daher, dass ich, glaube ich, so eine Art, ich weiß nicht, wie man sagen soll, so einen Raum haben wollte, wo man einfach spielen kann und experimentieren kann und wo man verschiedene Sachen reinwirft und damit was macht und das ist aber alles unter so einem übergeordneten Thema.
Es gibt schon einen Rahmen, ja, dass das Ganze irgendwie einen Rahmen hat.
Ja, genau. Also es ist aber auf der anderen Art auch total offen für und kann eigentlich alles mit dem Kabinett der Fantasie machen.
Mhm.
Also es ist, ja, muss ich selber auch nochmal so ein bisschen drüber nachdenken. Es ist einfach so, ich glaube, das ist für mich wichtig gewesen, weil ich gemerkt habe, wir machen so viele unterschiedliche Sachen und bringen verschiedene Sachen zusammen, dass man so eine Art eigene Welt kreiert, eigenen Raum, wo man die Sachen dann reinnimmt und da aber auch sich so ein bisschen zu Hause fühlt und dann direkt weiß, wie man mit diesen neuen Zutaten oder Einflüssen da was draus macht.
In dem Video hat es auch so was Surrealistisches, ne?
Ja, ja.
Psychedelisches.
Total, ja. Das ist auf jeden Fall auch eine große Inspiration, ja.
Ja. Was mit dem Film? Wie kam es zu dem Film? Erzähl mal, was. Es gibt ja auch einen Trailer dazu.
Ja.
Wo der Moderator, der Omi heißt der?
Genau, Omi, ja.
Und natürlich habe ich den gesehen. Und da kriegt man natürlich auch Lust. Also erstmal, wie verhält sich das zum Album? Wie seid ihr drauf gekommen? Was habt ihr da gemacht? Also, was willst du davon verraten? Und vor allem, wie wird man den dann sehen können?
Mhm. Genau. Also es ist tatsächlich auch aus der Corona-Situation entstanden, weil ich habe ja schon gesagt, wir waren eigentlich an einem Punkt, wo wir diese Live-Show Kabinett der Fantasie 2019 so weit hatten, dass ich dachte, damit gehen wir jetzt auf Tour und spielen richtig viel. Und dann kam ja der Lockdown und damit war das erstmal alles auf Eis. Und dann haben wir gedacht, klar, wir haben das Album gemacht, aber hatten ja immer noch diese visuelle Ebene und auch diese Show im Kopf. Und dann kamen wir zu der Idee, den Film zu drehen, weil es einfach machbar war. Und die Live-Shows konnte man noch gar nicht planen. Also einfach, dass wir so ein Ziel hatten. Weil die Ideen waren ja alle schon da. Also wir hatten sie vielleicht dann eher für die Live-Show gemacht, aber jetzt haben wir das so ein bisschen umgewandelt in den Film. Und Es ist so ein experimenteller Musikfilm geworden.
Wie lang ist der?
20 Minuten, knapp 20 Minuten, 18 Minuten. Und es ist also, sind 4 Stücke vom Album oder 6 Stücke vom Album drin zu hören. Und Omi, der auch Moderation macht bei unseren Live-Shows, führt den Zuschauer so ein bisschen durch das Kabinett der Fantasie, durch das Programm. Genau.
Wer hat's gefilmt?
Es ist ein kreatives Team aus mehreren Leuten, also Regie haben gemacht Marcel Mekshagi, Daniel Angermann und Janosch Pugnagi, mit dem wir auch schon viel gedreht haben früher. Und dann haben wir
Neu kaputt.
Neu kaputt. Und ja, dann gibt es Kostüm, Bühnenbild, haben Parissa Shagi und meine Frau Miriam Puschott haben gemacht und dann geht die Liste echt weiter. Also wir haben ein riesen Team zusammengestellt und war für uns auch das größte Projekt, was wir jemals gemacht haben. Also war schon auch ein crazy Trip.
Wie wichtig ist das für dich, dich in so einem kreativen Mikrokosmos zu bewegen, will ich das jetzt mal nennen? Also, mir ist das schon mal aufgefallen, als ich jetzt ein Kishawara-Video gesehen habe, wo dann auch Janosch, glaube ich, die Kamera gemacht hatte und dann die Kostüme waren von Vintage Emde. Mhm. Also alles so, ne, Parameter irgendwie aus Köln, die man so kennt. Und es gibt ja auch das Label, über das wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, Paper Cup Records, wo wir auch gerade ein Doppelkonzert in der King George Club Bar hatten. Die Konzerte wurden auch aufgezeichnet und waren jetzt letztens noch mal zu sehen. Mhm. Plasma Hall waren das und Klinkhammer.
Genau, ja.
Und ja, genau, was spielt das für dich für eine Rolle? Und ja, was bedeutet das Label? Also ist das sozusagen auch so ein Zentrum, wo so die Sachen zusammenkommen? Und wie wichtig ist das?
Also es ist so ein bisschen aus den Erfahrungen entstanden, die wir auch also teilweise mit der alten Band mit Tiger gemacht haben. Also die Schattenseiten der Musikindustrie haben
Was
wir auch so ein
Lars
bisschen
Dohr euch angetan.
Ja, Lars Dohr war super, aber ist dann irgendwann pleite gegangen und wir hingen im Vertrag fest, waren Teil der Insolvenzmasse. Ich war als Sänger exklusiv in dem Vertrag gefangen und war wirklich als junge Band, konnten wir 3-4 Jahre nichts anderes rausbringen. Also wirklich.
Oh, das ist
heftig
krass.
So. Also.
Ich glaube, von Spar hatten damals auch.
Genau, von Spar war auch
Probleme
auch da, ja,
in dieser Situation.
Genau, das war einmal und dann das Gegenbeispiel war dann Sony, die zweite Platte, was da für ein Geld rausgeworfen wurde.
Big Business
und irgendwie, weiß ich nicht, zigtausend Euro für Fotoshootings, aber kein gutes Foto dabei und so. Und am Ende hat es dann auch nicht gereicht, dann wird man einfach so weiter gedroppt.
Ja.
Und das waren schon auch Erfahrungen, die dazu geführt haben, sich davon zu befreien. Und trotzdem hatten wir natürlich immer wieder neue Sachen fertig, neue Projekte. Und es kam immer die Frage auf, ja, aber wie sollen wir es jetzt rausbringen? Wo sollen wir es rausbringen? Auch von befreundeten Musikern. Und da lag die Idee nahe, einfach selber ein Label zu machen und sich davon zu befreien und auch nicht mehr so diese Bremse zu haben, dass man einfach, ne, man macht die Musik, die man machen will. Wir waren schon so weit, dass wir selber produzieren konnten, aber dann danach kam immer so diese große Bremse und dann sind auch viele Sachen im Sande verlaufen, weil man einfach nicht wusste, wie man sie rausbringen kann. Und ja, dadurch ist das entstanden und ist mittlerweile immer weiter gewachsen und auch so eine Art Crew-Family natürlich. Ich freue mich total, dass sehr viel unterschiedliche Bands da drauf sind, auch mittlerweile jetzt.
Wie viele sind das inzwischen? Für alle, die das nicht kennen?
Ja, ist gut, das habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber ich denke schon so bestimmt 20 Bands. Natürlich, ja. Die einen bringen regelmäßig was raus, manche haben nur eine Platte erstmal rausgebracht, aber genau, viel natürlich hier aus Köln, aus dem Kölner Umfeld, aus der Szene, aber mittlerweile auch aus Berlin und wir haben jetzt auch ein paar internationale Sachen, die kommen, ja.
Ja. Du hast es eben schon angesprochen, als wir die Jazz Week angerissen haben. Wie sieht dein Alltag gerade aus? Probt ihr jetzt wie verrückt? Ihr habt ja verschiedene Formen dieser Show auch, ne?
Ja.
Hast du mir ja schon erklärt. Das klang ziemlich abgefahren, also dass man in der Stadt das so aufführt und dann wieder so. Wenn das jetzt jemand noch am Sonntag hört, kannst du das so. Man kann ja sich ja schon die eine Single, Ayuka. Kann man sich anhören? Ne?
Ja, sogar am Sonntag kann man sich mittlerweile schon 3 Singles anhören.
Ach nee.
Ja.
Ja. Ayuka finde ich extrem lässig und cool.
Ja, cool.
Ja. Genau, aber wie kann man sich das, genau, was kann die Leute erwarten und wie ist eure Vorbereitung darauf?
Ja, also genau, am Montag, das ist quasi ein Tag nachdem das hier ausgestrahlt wird, ist die große Ensemble-Show, die Kabinett der Fantasie-Show, die ist halt, also das ist die Band, die feste Besetzung, aber erweitert um TänzerInnen und Moderator und es gibt ein Bühnenbild, also wirklich eine große Show, aber es gibt natürlich auch Kishawara als normales Konzert im Quartett. Und mittlerweile haben wir auch ein Duo-Set, wo wir auf ganz kleinen Bühnen dann spielen und genau, da muss man immer so ein bisschen gucken, wenn jetzt mehrere Termine anstehen,
ja,
dass man teilweise auch 2 verschiedene Setups probt und auch kreuz und quer sich die Setlisten so ein bisschen einprägen muss. Und ja.
Und das ist auch rechtsrheinisch, was ja in Köln ja schon vorkommt.
Ja, das
kommt. Aber nicht so oft, ne? Das ist eine neue Location.
Genau, oft, ja.
ich Poller, weiß, oder an den Pollerwiesen ist das.
An den Pollerwiesen, ich war selber noch gar nicht da. Es ist, glaube ich, eine Art Traveling Theater, also so ein wandelnder Ort. Also der baut die Bühne immer woanders auf. Ich bin sehr gespannt auch selber. Ich weiß gar nicht. Ich war selber noch nicht da. Ja.
Wenn wir von neuen Orten sprechen, auch um das hier nochmal zu erklären, es wird ja jetzt auch zukünftig, es läuft ja eh schon sehr lange, seit Wochen jetzt das Bütchenprogramm vor dem King Georg. Es wird jetzt auch ein Wochenendprogramm wieder geben, das Club-Bar-Programm. Mhm. Montag bis Donnerstag Jazz-Club, Freitag, Samstag Club Bar mit fließenden Übergängen. Und du hast auch schon aufgelegt, ne?
Genau, ja.
Also es ist jetzt ein bisschen anders.
Ja.
Also nicht mehr, man hat nicht mehr die Ecke an der Theke, sondern wie ist das jetzt? Mit so einem Tisch, ne? So einem, wo dann die.
Also wenn das noch so ist wie, es ist ziemlich ist mehr Platz zum Auflegen. Und also allein vom Auflegen, also von der Technik und so war es alles total schön. Und auch die Tanzfläche hat funktioniert. Also finde das schon schön, auf jeden Fall. Freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht.
Mach's nochmal.
Ja, super gerne, klar.
Ja, freuen wir uns drauf. Genau, dann bedanke ich mich, dass du hier gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, wo du so busy bist. Gibt es denn schon, wahrscheinlich darüber hinaus, wäre jetzt Quatsch zu fragen, ne, ob du schon darüber hinaus noch Pläne hast. Dass ich glaube, damit hast du jetzt wahrscheinlich erstmal genug zu tun.
Ja, genau. Also ich freue mich danach auch ein bisschen auf eine Auszeit erstmal. Und
machst du eine längere Pause?
Das habe ich jetzt auch noch nicht so geplant, aber ich habe auf jeden Fall jetzt gerade das Gefühl, dass nachdem das Album raus ist und wenn dann keine Konzerte mehr anstehen, dass ich dann erstmal ein bisschen
Gang runterschalten. Ja, angehen lassen.
Ja, ja.
Und dann fängt der Prozess langsam wieder an.
Wahrscheinlich, ja.
Dann fängt es wieder an zu kribbeln.
Meistens ist das so, genau.
Was ist denn der Moment, wo du denkst, jetzt geht's wieder los?
Ja, wenn man das so einfach beschreiben könnte. für so einzelne Songideen oder so, das ist ja immer da, selbst wenn ich jetzt, glaube ich, sage, ich mache jetzt Urlaub nach der letzten Show, kann das direkt da schon passieren, dass man irgendwie denkt, ah, da ist doch eine Idee für einen Song oder für irgendwas, aber dass dann daraus ein Album entsteht oder dass man sagt, jetzt geben wir wirklich ein längeres Album an, da muss dann noch was passieren, aber das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, ne? Habe ich auch vielleicht selber noch gar nicht so gecheckt, wann das passiert, also
vielleicht checkt man das ja auch nie. Ne?
Ja, vielleicht ist das auch,
vielleicht ist es auch gut so.
Vielleicht ist es auch gut so, ja. Mhm. Total, ja.
Ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich wünsche dir viel Glück für die Show morgen, also am Montag und für alle weiteren und für den Album-Release und bin sehr gespannt auf den Film. Und danke, dass du hier gewesen bist.
Danke.
Bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugehört habt. Dankeschön.
Vielen Dank.